Welcome to the Sport Passion Podcast. And here is your host, Lars Marendorf.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. In der heutigen Ausgabe geht es um die Detroit Red Wings in der Vorschau auf die Saison 2024-2025. Die Detroit Red Wings, die hatten letzte Saison einen ziemlich guten Rekord. 41 Siege, 32 Niederlagen, neunmal den Extrapunkt. Das waren immerhin 91 Zähler. Es war Platz 5 in der Atlantic, Platz 9 im Osten. Und sie waren sogar punktgleich mit den Washington Capitals, aber bei den regulären Siegen, da waren sie hinter ihnen und dementsprechend haben sie sich dann nicht für die Playoffs qualifiziert. Und wenn man dann auch in der eigenen Division schaut, da lagen sie immerhin 7 Zähler hinter Tampa Bay, die auf Platz Nummer 4 dann in der Atlantic platziert waren. Also das sind erstmal ganz gute Zahlen gewesen für die Detroit Red Wings. Nur war das wahrscheinlich nicht das, was sich ein Großteil der Fans dort vorgestellt hat in Hockey Town. Und so langsam wächst auch die Ungeduld bei den Fans, denn Steve Yzerman, der ist ja nun schon seit einigen Jahren General Manager. Es gab ja immer dieses Gerücht vom berühmten Yzer Plan, also einem Masterplan, mit dem er das Team aufbaut, um dann eben wieder konkurrenzfähig und auch titelfähig, denke ich, zu sein. Aber in den letzten ein, zwei Jahren, da stagniert dieses Projekt so ein bisschen und wie gesagt, die Unruhe wächst in Detroit. Seit 2016 haben sie die Playoffs nicht mehr erreicht. Das ist jetzt mittlerweile der längste Playoff-Drought, also die längste Durststrecke, was die Endrunde betrifft, in der ja doch relativ langen Franchise-Geschichte. Allerdings muss man auch dazu sagen, dass natürlich die Red Wings als Original Six Team am Anfang eben mit den anderen Teams zusammen waren und da war es natürlich ja nicht möglich, da eben entsprechend dann die Playoffs zu verpassen. Ganz interessant, wenn man auf die Statistiken guckt, die Detroit Red Wings hatten 278 Treffer und wenn man sich die NHL-Teams in der Übersicht anschaut und nach Toren sortiert, dann lagen die Detroit Red Wings auf Platz Nummer 9. Und wenn man jetzt überlegt, dass sich 16 Teams für die Playoffs qualifizieren, das heißt, 8 Playoff-Teams lagen vor Detroit, das heißt aber auch, dass 8 weitere Playoff-Teams hinter den Detroit Red Wings lagen. Das heißt, die Offensive war eine Top-10-Offensive und damit dann die Playoffs zu verpassen, ist natürlich sehr, sehr ärgerlich. Wo liegen die Gründe? Natürlich, ganz klar, wenn man dann auf den zweiten Wert schaut, 273 Gegentore, das ist Platz Nummer 24. Das ist dann natürlich nicht ausreichend und entsprechend dort an der Stelle einfach auch schlecht. Der Corsi-Wert ist nur auf Platz 26 gewesen, wobei, wie gesagt, wenn die Offensive stimmt, was interessiert dich groß der Corsi-Wert? Letzten Endes geht es um den Erfolg. Wodurch ist der Corsi-Wert bedingt? Durch eine sehr, sehr gute Abschlussquote, 11,57%. Das war Platz Nummer 3 ligaweit, also da eben schon ein wirklicher Top-Wert. Und dann eben auch die Grundlage, um diese Anzahl an Treffern zu erzielen. Allerdings muss man eben auch sagen, dass die Fangquote nur auf Platz 19 war, wobei auch das ja im Grunde erstmal noch mittelmäßig ist. Also wenn man jetzt sagt, Offensive Platz 9 und die Defensive wäre dann auf Platz 19, sollte ja normalerweise auch ausreichen. Es war aber eben dann Platz 24 und sie haben dadurch ganz, ganz knapp dann die Playoffs verpasst. Ja, Powerplay, auch Platz Nummer 9, passt genau zu den erzielten Treffern, 23,1%, das ist ein guter Wert. Und das Unterzahlspiel war mit 80% und Platz 14 auch nicht schlecht. Also sie haben, würde ich jetzt mal sagen, einfach grob geschätzt bei 5 gegen 5 nicht gut verteidigt, beziehungsweise auch keine gute Fangquote gehabt. Also das sicherlich mit die Hauptgründe für die erneute schlechte Platzierung im Hinblick auf die Playoffs. Das Ganze wird auch bestätigt durch die speziellen Statistiken der Torhüter. Da war Alex Lyon der beste Torhüter der Detroit Red Wings mit einem Wert von plus 2,1, was Goals Save Above Expected betrifft. Das ist an sich dann auch noch okay, Platz Nummer 34, aber das war es dann schon mit den positiven Werten, denn Die anderen, Michael Hutchinson lag bei minus 0,0, okay, also quasi ausgeglichen. James Wymer immerhin minus 0,3, der hatte 25 Spiele. Ja, und Ville Husso, der im Grunde ja zumindest auch laut Gehalt die Nummer 1 ist, der hatte minus 4,9 als Wert und das war eben dann Platz Nummer 76. Also wenn dein nomineller Nummer 1 Torhüter so schlecht dann auch performt, dann hast du natürlich ein Problem, da auch eine gute Defensive eben dann zusammenzustellen. Ja, Alex Lyon ist, bevor ich jetzt auf die anderen Themen eingehe, eine ganz interessante Geschichte. Der ist ja mittlerweile 31. Der hat in der vorletzten Saison im Grunde die Florida Panthers überhaupt in die Playoffs gebracht mit seinen Leistungen gegen Ende der regulären Saison. Dann hat irgendwann Bobrovsky übernommen und sie damals ins Stanley Cup Finale geführt. Und Alex Lyon kam ja dann vor der letzten Saison nach Detroit. Sehr sympathischer Typ übrigens, mit dem habe ich ihm eine Frage gestellt und er hat dann offline sehr, sehr offen darauf geantwortet. Also das war echt, echt cool und sehr beeindruckend auch. Und das fand ich für jemanden, der kannte mich ja nun überhaupt gar nicht, fand ich das sehr bemerkenswert und war sehr angenehm, mit ihm zu reden. Ja, der hat jetzt nur ein Jahr Vertrag, $900,000. Und was ich ganz interessant finde, ist, er hat ja im Grunde noch nie so richtig die Chance gehabt, dann auch in der NHL zu zeigen, ob er denn eine wirkliche Nummer 1 ist, wenn ich jetzt mal einfach auf seine Karrierestatistiken schaue, bevor wir jetzt wirklich auf die allgemeinen Themen dann bei den Red Wings eingehen, dann ist es schon so, dass da eben 14 Spiele stehen bei Florida, jetzt 44 Spiele letztes Jahr bei den Detroit Red Wings und im Grunde müsste man jetzt eigentlich erwarten, dass sie ihn als Nummer 1 Torhüter nehmen. Die Zahlen waren auch aus die normalen klassischen Werte, 90,4%, Gegentorschnitt war ein bisschen über 3, okay, aber wir haben ja eben durch die Advanced Metrics den Beleg, dass er besser gespielt hat, als das statistisch zu erwarten war. Also ich würde mir schon aus Sicht der Detroit Red Wings wünschen, dass man eben Alex Lyon wirklich jetzt mal eine Chance gibt als Nummer 1 Torhüter und dahinter haben sie sich auch nochmal ergänzt und jetzt auch einen weiteren Torhüter, nämlich als einen der Neuzugänge und dann wollen wir mal in das Thema einsteigen. Cam Talbot von den Los Angeles Kings, der ist allerdings mittlerweile auch schon 39 Jahre alt, also da sollte man auch nicht zu viel von erwarten, aber ich sage jetzt mal so als Versicherung dafür, dass Ville Husso vielleicht öfter verletzt ist, ist das schon eine akzeptable Lösung. Dann, erstaunlicherweise, sie haben ja wirklich eine gute Offensive gehabt, es kommt aber trotzdem, bleiben wir noch beim Torhüter, kurz, sorry, habe ich vergessen. Jack Campbell haben sie sich auch von den Edmonton Oilers geholt. Auch da kann man jetzt sagen, naja gut, Jack Campbell, was wollen sie mit dem? Also der hat ja nun die letzten Jahre sehr durchwachsene Leistungen gehabt und ist ja nicht umsonst so gewesen, dass er in Edmonton dann außer Gnade gefallen ist sozusagen und eben dann auch nach unten abgerutscht ist. Das ist sicherlich richtig. Nur erstmal zahlen sie ihm das Minimum von 775.000 und dann muss man ja auch sagen, auch da wieder, er ist ein NHL-erfahrener Torhüter und wenn man wirklich sagt, Alex Lyon macht jetzt vielleicht 50 Spiele, vielleicht 55 Spiele und ich habe dahinter eine Kombi aus drei Torhütern, die mir bessere Resultate geben, als wenn ich jetzt nur einen hätte und der ist dann vielleicht verletzt und so weiter. Von daher finde ich die Strategie an der Stelle gar nicht so schlecht und wie gesagt, für den Preis kannst du nicht viel falsch machen, da kannst du im Grunde nur gewinnen. Dann geht's weiter bei den Neuzugängen. Eben habe ich es schon erwähnt, obwohl sie eine gute Offensive hatten, haben sie sich noch weiter verstärkt vorne. Wladimir Tarasenko kommt, vielleicht so ein bisschen 1:1 Ersatz für einen Spieler, der gegangen ist. Talbot habe ich erwähnt, Erik Gustafsson. Tarasenko übrigens war ja in Ottawa und Florida, das zur Vollständigkeit. Erik Gustafsson war bei den New York Rangers, William Legason war in Anaheim und Tyler Mott war bei Tampa Bay. Die Abgänge und da vielleicht so die 1:1-Lösung. David Perron, der ist jetzt bei den Ottawa Senators. Der ist gegangen. Daniel Sprong ist in Vancouver. Shane Gostisbehere ist bei den Carolina Hurricanes. Und James Reimer in Buffalo. Und Jack Wallman ist bei den San Jose Sharks. Das sind die Personalien der Detroit Red Wings. Wenn man jetzt mal ein bisschen schaut, ich habe ja eben den ISAR-Plan kritisiert. Das ist richtig. Allerdings muss man auch sagen, wenn man sich die Gewinnquote anschaut, dann ist die seit 2019 gestiegen. Sie ist vielleicht nicht in dem Maß gestiegen, wie sich das die Fans vorgestellt haben, aber es gibt eine gewisse Entwicklung. Nur wie gesagt, die Abwehrleistungen, / Torhüterleistungen haben schon verhindert, dass sie die Playoffs in der letzten Saison erreichen konnten. Ja, was gibt es ansonsten zu sagen? Die Detroit Red Wings, die haben sehr, sehr viel Salary Cap Space, aber da gibt es ein Sternchen, beziehungsweise zwei Sternchen, die man dabei nennen muss. 17,648194 Millionen, also 17,7 Millionen knapp. Nur Moritz Seider hat noch keinen Vertrag, Lucas Raymond hat auch noch keinen Vertrag, Jonathan Backrain hat auch noch keinen neuen Vertrag, aber bei dem wird das Gehalt nicht ganz so hoch sein. Aber eben Moritz Seider wird schon ordentlich einschlagen bei den 17,7 Millionen und Lucas Raymond auch. Wenn ich jetzt so im Moment ein bisschen grob tippen würde, dann schätze ich mal bei Moritz Seider, oh, keine Ahnung, ich sag jetzt mal, wenn es ein Bridge-Deal wird, weiß ich nicht, 3 bis 4 Jahre und 7,5 Millionen, wenn es ein langer Deal wird, werden es irgendwas an die in Richtung 9 Millionen und dann eben vielleicht sogar die 7, 8 Jahre, die sie ihm ja dann zahlen können. Bei Lucas Raymond glaube ich auch, glaube ich eher an einen Bridge-Deal, dass man da vielleicht eben sagt, weiß ich nicht, 6 Millionen für die nächsten 3 oder so. Wenn man einen langen Vertrag macht, vielleicht irgendwas an die 8 ran, also 8 Jahre, 8 Millionen, sowas kann ich mir vorstellen. Und dann merkt man natürlich ganz schnell bei den Zahlen, die ich nenne, damit sind diese 17,7 Millionen relativ schnell dann auch aufgebraucht. Also das sind zwei sehr, sehr wichtige Personalien. Ja, ansonsten es ist schon so ein bisschen erstaunlich, wenn man sich anguckt, wie gut die Offensive war und wie, sagen wir mal, nicht so überragend die individuellen offensiven Leistungen waren. Also Lucas Raymond, ja, sehr, sehr gute Saison, 31 Tore gemacht, keine Frage, aber 72 Punkte in 82 Spielen ist auch eher unterer Durchschnitt, was so Topscorer betrifft in der Liga. Dylan Larkin, Mannschaftskapitän, der hatte 69 Punkte, war der einzige Point-per-Game-Player der Red Wings, nur Problem eben, man hört 69 Punkte, ja, er hat 68 Spiele gehabt, also auch da wäre natürlich schön, wenn er ein bisschen mehr spielt. Der hat 33 Treffer gemacht. Dann erstaunlicherweise, obwohl sie so eine gute Offensive haben, Alex DeBrincat nicht so gut unterwegs. Jetzt ist so ein bisschen die Frage, jetzt ist jetzt die zweite Saison von DeBrincat, die er außerhalb von Chicago verbracht hat. Vorher hat er zweimal 41 Treffer gemacht und auch 32 Tore mal zwischendrin. Und in den letzten beiden Jahren hat er jeweils 27 Treffer erzielt. Einmal für Ottawa und dann eben einmal auch für die Red Wings. Da hoffen sie natürlich auf mehr. Im letzten Jahr kam ja dann auch noch Patrick Kane mit dazu. Da ist auch zu sagen, dass ja, sie da vielleicht nochmal auf eine Leistungssteigerung hoffen. Kane hatte sich ja erstmal in Form gebracht vor der Saison, nachdem er operiert worden war. Und dann auch noch zu Beginn der Saison, hat 50 Spiele eben absolviert. 50 Spiele, 47 Punkte. Also da kann man schon fast hoffen, dass er auch da ein Point-per-Game-Player wird. Und wenn man jetzt sagt, DeBrincat, nochmal 10 Tore mehr, sind sicherlich möglich. Patrick Kane, nochmal mehr Tore, ein bisschen mehr Punkte, vielleicht Point per Game. Auch das wäre super, super gut für sie. Klar, David Perron fällt weg mit 17 Toren. Nur die 17 Tore und auch die 18 von Daniel Sprong, die können sie, glaube ich, über diese beiden Spieler abfangen. Interessant wird es in der Defensive mit Shane Gostisbehere. Da sind 10 Treffer weg. Da ist vielleicht die Frage, ob Moritz Seider nochmal ein bisschen mehr bringen kann. Oder eben, wie sie hinten dann vielleicht auch noch zwei junge Verteidiger einbauen. Also ihr fragt ja auch immer nach Prospects, nach jungen Spielern. Simon Edvinsson und Albert Johansson wären so die beiden, die mir da einfallen würden. Bei Edvinsson, der ist Nummer 6 Pick gewesen, immerhin 2021er NHL Draft. Also jemand, der durchaus auch damals schon hoch eingeschätzt wurde. Und sehr großer Spieler, sehr physischer Spieler. Und vielleicht ist der jemand, der da dann auch ein bisschen mehr mitleisten kann. AHL hat er in 54 Spielen 30 Punkte gemacht, 8 Tore. Ja, wenn er das so ein bisschen rüberbringen könnte in die NHL, wäre das sicherlich auch etwas. Aber nochmal, ne, also es ist in dem Fall dann Klagen auf hohem Niveau. Es geht bei der Defensive wohl eher darum, würde ich sagen, dass sie insgesamt eine bessere Struktur bekommen, dass sie dann eben auch in der Lage sind, ja, Gegner dann auch vielleicht mal mit einem 2-1 zu besiegen und nicht darauf angewiesen sind, 6-5 zu spielen. Ich glaube, das ist wichtiger für die Detroit Red Wings, als eben offensiv zu glänzen, dann auch mal defensiv kompakt, defensiv sehr, sehr gut zu stehen. Und das würde aus meiner Sicht ihnen mehr helfen und wahrscheinlich dann auch mehr bringen in Richtung Playoffs, was habe ich sonst noch an Notizen, bevor wir vielleicht dann in die Reihenkombination reingehen? Genau, Edvinson Berggren habe ich genannt. Marco Kasper wäre noch zu nennen, der Österreicher, 20 Jahre alt, hat ein NHL-Spiel gemacht, meine ich, vor 2 Jahren, letzte Saison nur Minor Leagues gespielt. Auch das ist jemand so als deutschsprachiger Spieler, der vielleicht mal durchaus hochgezogen wird, der vielleicht den einen oder anderen Einsatz bekommt und wo man sich dann ja eben auch aus dem Dachraum darüber freut, dass da eben ein neuer Spieler in dem Fall dann aus Österreich mit dabei ist. Ja, wir gehen mal einmal ganz schnell durch die Reihen durch. Erste Reihe, Dylan Larkin, Lucas Raymond, Alex DeBrincat. Ich sag's jetzt mal so, die sollten alle für Mitte 30 Tore gut sein, wenn es gut läuft, sogar mehr. Und das ist dann schon eine wirklich gute erste Sturmreihe, offensiv wirklich gute erste Sturmreihe. Wie das Verhältnis Offensive-Defensive ist, na gut, aber für eine erste Reihe, das kann schon mit zur Spitzenklasse der NHL gehören. Wenn die eine richtig gute Chemie entwickeln, wäre das schon sehr, sehr super. Zweite Reihe, JT Compher in der Mitte, Patrick Kane, Wladimir Tarasenko. Bei Compher ist ganz interessant, der hat ja letzte Saison auch einige Male mit Andrew Kopp zusammengespielt, so eine Center-Kombination zusammen. Auch das ist ja ganz interessant. Patrick Kane ja auch jemand, der auch von außen von der Flügelstürmerposition mit aufbauen kann. Auch das eine Reihe, die durchaus ja, Potenzial hat so ein bisschen. Nicht jetzt, weil sich die Spieler noch entwickeln, sondern weil sie Leistung zeigen können. Aber da habe ich defensiv natürlich ein paar Fragezeichen, weil Tarasenko und Patrick Kane nicht mehr die Jüngsten sind und auch vielleicht nicht mehr so ganz so viel mit nach hinten arbeiten. Also wenn das wirklich diese Kombination ist, muss JT Compher da durchaus, denke ich, sehr, sehr viel Two-Way-Game auf dem Eis zeigen, um das dann zu einer vernünftigen Reihe zu machen. Die dritte dann Andrew Kopp, Jonathan Berggren, Michael Rasmussen. Es ist okay, Kopp finde ich als Center in der dritten Reihe gut. Das ist so, wenn man dann manche Matchups sieht, durchaus besser als andere Spieler. Und die vierte finde ich jetzt mit Tyler Mott und Joe Villano und Christian Fischer auch ganz gut. Die Red Wings hatte ich, glaube ich, 2 Mal kommentiert. Ich habe sie in Stockholm gesehen. Also Joe Villano, Christian Fischer, die haben mir da das ein oder andere Mal gut gefallen. Klar, ist eine vierte Reihe, sind auch Fehler mit dabei. Aber das fand ich gar nicht so schlecht. Dann bei den Defensivpaaren, ja, Ben Sherrod, Moritz Seider. Muss mal gucken, ob die Chemie dann wieder da ist. Edvinson, der Junge und der Alte und Jeff Petrie. Auch das kann funktionieren. Und hinten Olli Maatta, Erik Gustafsson. Nur wie gesagt, also in der Defensive, mir fehlt immer noch irgendwas. Irgendwas fehlt mir so ein bisschen. Entweder macht Moritz Seider einen richtigen Schritt nach vorne und wird dann wirklich einer der Top 10 Verteidiger, sage ich jetzt einfach mal, in der Liga. Das ist eine Möglichkeit. Oder aber sie kriegen irgendwie da bessere Kombinationen hin. Weil ich weiß nicht, Sherrod und Peachy, boah, das ist so, ich habe irgendwo immer so, das ist halt das Problem, ich habe bei allen Verteidigerpaaren der Red Wings so ein bisschen Bauchschmerzen und das ist keine gute Voraussetzung, um dann stabile Defensive zu spielen, aber ich sag mal so, es reichen ihnen ja 10, 20 Gegentore weniger und dann hätten sie schon die Punkte mehr, die sie brauchen, um die Playoffs zu erreichen. Ja, warum sind die Red Wings an der Stelle der Vorschau, wo sie sind? Die Quote ist nochmal erwähnt, identisch mit der Islanders und der Penguins, nämlich 1 zu 500, $500 für einen Dollar Einsatz auf den Stanley Cup Sieg. Was ich ganz interessant finde, ist, sie sind damit hinter den Ottawa Senators, die kommen in der nächsten Folge und das finde ich schon ein bisschen bemerkenswert, weil ich eigentlich schon fast aufgrund der Offensive sagen würde und auch aufgrund der Entwicklung, also weil die Entwicklung ist konstanter bei den Detroit Red Wings, die ist jetzt nicht, wie gesagt, nicht so gut, wie man sich das vielleicht erhofft hat, aber sie ist konstanter als bei den Ottawa Senators und deswegen finde ich diese Wettquote schon ganz interessant, dass da Ottawa vor den Red Wings liegt. Kommen wir bei den Senators dazu. Vielleicht gibt es ja auch ein paar gute Gründe, die dafür sprechen. Ja, aber in dem Fall eben dann Detroit hinter Ottawa. Und wo sehe ich sie? Ja, wenn man jetzt über Playoff-Teilnehmer reden will, also Atlantic, Panthers vorne, Maple Leafs vorne, glaube ich, brauchen wir uns nicht groß drüber unterhalten. Bruins, für mich immer eine kleine Wundertüte, würde ich aber trotzdem da irgendwo einordnen auf 3-4. Tampa Bay kann ich nicht einschätzen. Habe ich schon erwähnt, auch mit Jake Guentzel. Mit Steven Stamkos war Vasilevskiy verletzt und war deswegen nicht so konstant oder ist er halt auch einfach alt geworden? Wie ist das hinten ohne Sergeyev und so weiter? Gibt es einige Fragezeichen? Ja, und so in der Range, also ich würde fast sagen Lightning, dann Sabres, Senators, Red Wings. Das sind so die 4 in so einer Gemengelage, wo viel bei rauskommen kann. Ich traue Detroit zu, Platz 4, Platz 5 zu erreichen. Wie gesagt, sie brauchen im Grunde ja nur ein bisschen besseres Goaltending, ein bisschen bessere Defensive und schon reicht's. Aber wenn es eben wieder nicht läuft, wenn sie wieder Verletzungen haben, speziell auf der Torhüterposition und in der Defensive einfach auch nicht diese Konstanz und mal ein Shutdown-Spiel hinbekommen, dann sehe ich zum einen für die Red Wings schwarz und dann sehe ich auch, dass Derek Lalonde da nicht mehr lange Coach ist, weil irgendwas muss Steve Eisenman machen. Ich glaube, wenn sie in dieser Saison die Playoffs nicht erreichen, dann wird er so ein bisschen rebelliert in Detroit und dann ist die gute Stimmung, die man ihm als Vereinsikone ja entgegengebracht hat, als er kam als General Manager, glaube ich, dann schon sehr, sehr schnell verbraucht. Also das ist eine interessante Gemengelage in Detroit. Das war meine Vorschau auf die Detroit Red Wings. Es geht weiter in der nächsten Folge mit der Vorschau auf die Ottawa Senators. Das habe ich erwähnt. Wenn ihr den Podcast unterstützen wollt, gerne in den Shownotes schauen. Da sind auch die Möglichkeiten zu Abos und so weiter und so fort. Das ist alles größtenteils bekannt. Eine Sache noch, natürlich, wie immer, im Moment habt ihr nicht mehr so viele Fragen und Kommentare. Sehr, sehr gerne. Die Detroit Red Wings sind ja nun Team auf Platz 18 von 32. Da kommen ja jetzt noch 17 Teams. Also wenn ihr da Fragen habt, sehr gerne. Es gibt ein paar vorne zu den Teams. Das ist richtig. Aber auch zu den, sage ich mal, mittleren Teams, die jetzt so in den nächsten Tagen kommen werden. Ich nenne einfach mal so ein paar davon. Da sind die Jets mit dabei. Die Lightning habe ich eben genannt. Sehr, sehr interessantes Team. Bruins, also einfach nur die, zum Beispiel die zwei, die jetzt eben schon in der Atlantic Division mit den Red Wings zusammenspielen. Auch da vielleicht ein paar Fragen dazu. Hilft mir immer, ein bisschen konkreter was vorzubereiten. Und ansonsten auch gerne Feedback, wenn euch die Statistiken oder die Infos, die ich habe, nicht passen. Auch das hilft mir, um das Ganze ein bisschen zu steuern. Damit sage ich für heute vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund und tschüss.
Sportliche Grüße. Das war's, euer Lars.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.